Jesus und der Theologe. Es geht ja immer noch Jesus als Seelsorger, Jesus als Gesprächspartner. Hätte ich mir das vorher schon überlegt, hätte der Titel letzte Woche geheißen, Jesus und der verzweifelte Vater. Man könnte immer drunter schreiben, Jesus und die Jünger. Hier heute mal am wenigsten, letzte Woche spielte das natürlich auch eine Rolle. Beim nächsten Mal wird es auch wieder eine Rolle spielen bei dem nächsten Text. Also wie geht Jesus in diesem Kontext mit seinen Leuten um, mit seinen Jüngern um? Aber es geht immer auch um einzelne Personen, um Gruppen. Wie ist Jesus damit umgegangen? Ja, wie gesagt, letzte Woche Jesus, der verzweifelte Vater, heute Jesus und der Theologe. Könnt ihr mal überlegen, wie es weitergehen könnte. Aber ich habe es an manchen Stellen auch schon gesagt. So ganz überraschend ist das also nicht mehr. Und wir wollen immer in zwei Richtungen da drauf gucken. Erstens, was bedeutet das für uns, wenn Jesus so mit Menschen umgeht? Weil Jesus hat sich ja nicht verändert. Auch wenn wir ihn heute nicht sehen können und nicht anfassen können, ist er derselbe, der damals mit Nikodemus geredet hat, ist er derselbe, der damals mit diesem verzweifelten Vater geredet hat und so weiter. Jesus ist heute noch derselbe. Und die Prinzipien, die dahinter stehen, gelten heute noch genauso wie vor 2000 Jahren. Die andere Perspektive ist, was können wir daraus lernen für Gespräche untereinander? Ich habe das ja auch schon beim letzten Mal gesagt und ich wiederhole das gerne mal. Paulus hat mal geschrieben, es verdrießt mich nicht, euch immer dasselbe zu schreiben. So bestimmte Dinge werde ich euch auch immer wieder erzählen, in der Hoffnung, dass wenn ich in 10 oder 12 Jahren irgendwann, ich muss mal rechnen, in Rente gehe, dass ihr das dann wirklich verinnerlicht habt. Ich hoffe nicht, dass es euch dann schon zu den Ohren rauskommt. Aber es gibt bestimmte Dinge, wo immer wir miteinander beten, wo immer ihr jemandem zuhört, der gerade Not hat, passiert Seelsorge. Das ist Seelsorge. Seelsorge fängt da an, wo wir einfach einander das Herz ausschütten, wo wir miteinander reden. Und natürlich gibt es dann Steigerungsformen, das ist ganz klar. Es gibt auch die Form, die Möglichkeit der Beichte, wo man also Schuld bekennt. Die bekennt man ja Gott, aber mit einem Menschen als Zeugen und so weiter. Es gibt dann ganz verschiedene Formen. Aber der Einstieg in die Seelsorge ist immer da, wo sich zwei Christen unterhalten und einer schüttet sein Herz ein Stück weit aus, berichtet davon, wo seine Not gerade liegt. Und ich denke, das passiert schon ganz viel, aber ich möchte auch dazu ermutigen. Ja. Jesus und der Theologe, viele kennen den Text, aber vielleicht doch nicht jeder oder nicht jeder hat alle Einzelheiten auf dem Schirm, habe ich oft auch nicht und deswegen wollen wir den zunächst mal einfach lesen. Ist ein bisschen längerer Text, da ist dann völlig klar, dass wir nicht Vers für Vers da durchgehen können, denn wir wollen vor der Gemeinschaftsstunde heute Abend nochmal lüften. Es war aber ein Mensch unter den Pharisäern mit Namen Nikodemus. Ein Oberster der Juden, der kam zu Jesus bei Nacht und sprach zu ihm, Rabbi, wir wissen, dass du ein Lehrer bist von Gott gekommen, denn niemand kann die Zeichen tun, die du tust, es sei denn Gott mit ihm. Jesus antwortete und sprach zu ihm, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, so kann er das Reich Gottes nicht sehen. Nikodemus spricht zu ihm, wie kann ein Mensch geboren werden, wenn er alt ist? Kann er denn wieder in seiner Mutter Leib gehen und geboren werden? Jesus antwortete, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht geboren wird aus Wasser und Geist, so kann er nicht in das Reich Gottes kommen. Was aus dem Fleisch geboren ist, das ist Fleisch. Und was aus dem Geist geboren ist, das ist Geist. Wundere dich nicht, dass ich dir gesagt habe, ihr müsst von Neuem geboren werden. Der Wind bläst, wo er will, und du hörst sein Sausen wohl, aber du weißt nicht, woher er kommt und wohin er fährt. So ist ein jeder, der aus dem Geist geboren ist. Nikodemus antwortete und sprach zu ihm. Wie mag das zugehen? Jesus antwortete und sprach zu ihm, du bist Israels Lehrer und weißt das nicht? Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wir reden, was wir wissen und bezeugen, was wir gesehen haben, und ihr nehmt unser Zeugnis nicht an. Glaubt ihr nicht? Wenn ich euch von irdischen Dingen sage, wie werdet ihr glauben, wenn ich euch von himmlischen Dingen sage? Und niemand ist gen Himmel aufgefahren, außer dem, der vom Himmel herabgekommen ist, nämlich der Menschensohn. Und wie Mose in der Wüste die Schlange erhöht hat, so muss der Menschensohn erhöht werden, auf dass alle, die an ihn glauben, das ewige Leben haben. Denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, dass er die Welt richte, sondern dass die Welt durch ihn gerettet werde. Wer an ihn glaubt, der wird nicht gerichtet. Wer aber nicht glaubt, der ist schon gerichtet. Denn er hat nicht geglaubt an den Namen des eingeborenen Sohnes Gottes. Das ist aber das Gericht, dass das Licht in die Welt gekommen ist und die Menschen liebten die Finsternis mehr als das Licht. Denn ihre Werke waren böse. Wer Böses tut, der hasst das Licht und kommt nicht zu dem Licht, damit seine Werke nicht aufgedeckt werden. Wer aber die Wahrheit tut, der kommt zu dem Licht, damit offenbar wird, dass seine Werke in Gott getan sind. Wie gesagt, diese ganzen theologischen Einzelheiten, was Jesus hier so sagt, die werden wir gar nicht im Einzelnen durchgehen, sondern mir geht es darum, wie geht Jesus mit diesem Menschen um? Wie geht Jesus auf diesen Menschen ein? Das andere werden wir irgendwann auch mal machen. Gibt sicher noch mal eine Predigt über die theologischen Inhalte in diesem Text, denn die sind ja auch sehr, sehr reich. Ich habe mehrere Punkte jetzt. Der erste ist, Jesus hat Zeit. Der Mann kommt nachts zu ihm. Es wird dann oft so ausgelegt, habt ihr bestimmt schon gehört, der hat sich nicht getraut, am helllichten Tag mit Jesus zu reden. Das stimmt wahrscheinlich nicht so ganz. Denn es war damals völlig üblich, dass ein Pharisäer einen ganz normalen Beruf auch hatte. Das wurde regelrecht erwartet. Ja, das waren also keine Hauptamtlichen in dem Sinne, sondern das waren Leute, die einen ganz normalen Beruf hatten. Ein Pharisäer hatte normalerweise einen Beruf und ein Pharisäer war normalerweise verheiratet. Deswegen gibt es viele Spekulationen, dass auch Paulus mal verheiratet gewesen war. Vielleicht war er verwitwet, ja, denn zu der Zeit hatte er ja offensichtlich keine Frau dabei. Es war also durchaus üblich, dass theologische Debatten nachts geführt wurden. Wäre nicht mein Ding. Ich sage immer, ab 10 Uhr abends bin ich nur noch beschränkt zurechnungsfähig. Ich versuche also, ja, also es gibt ja immer mal, ich habe mal abends noch einen Anruf gekriegt, ein Seelsorgegespräch ab 10 am Telefon. Vorsicht. Also wenn es sein muss, muss es sein. Und dann versuche ich mich auch zu konzentrieren, aber das gehört dann irgendwann zu meinen Grenzen. Ja, dass ich da, also, und damals war das also durchaus üblich, dass man eben nach Feierabend, ja, oft hat man auch noch zusammen gegessen, und dann hat man debattiert über theologische Fragen. Und von daher war diese nächtliche Zeit gar nicht so unüblich. Aber es war sicher auch anstrengend. Ja, also wie gesagt, wenn ich jetzt überlege, wie es mir gehen würde, solche tiefgehenden und theologischen Gespräche, möglicherweise auch Streitgespräche. Also ein jüdischer Rabbi hatte nie Angst vor einem Streitgespräch. Ja, bei uns geht das immer so schnell auf die persönliche Ebene. Das finde ich schade, weil in der Sache, um dieses oder jenes zu streiten, ist durchaus eine biblische Sache und ist nicht grundsätzlich falsch. Falsch wird es dann, wenn wir anfangen, uns gegenseitig anzugreifen. Wenn ich sage, wenn du das nicht verstehst, dann kannst du mit deinem Glaubensleben noch nicht so weit her sein. Oder irgendwie so. Kennt ihr das noch? Ich kenne das noch so, die Alten zu meiner Jugendzeit, die waren zum Teil noch so drauf, da wurden noch solche Debatten geführt. Wenn du über die Endzeit eine andere Vorstellung hast als ich, dann kann es mit deinem Glauben nicht stimmen. Ja, dann wurden theologische Themen wurden gleich zu Grundsatzthemen erklärt und wer da nicht die richtige Meinung hatte, der war auch kein richtiger Christ. da hat Gott mir also mit viel Humor mich geschult im Laufe der Zeit. Ja, also auch auf die Gefahr, jemandem auf die Zehen zu treten, aber so in meiner Jugendzeit und selbst in meiner Ausbildung, da war die katholische Kirche eigentlich so, aus der kommt bestimmt mal der Antichrist. Der Antichrist wird mal irgendein Papst sein. Und dann habe ich in meiner ersten Stelle einen sehr, sehr guten Freund kennengelernt. Der ist inzwischen über 90, ist immer noch als Seelsorger tätig und war Priester in der katholischen Kirche. Natürlich hatten wir in der Sache in vielen theologischen Fragen unterschiedliche Meinungen. Ich könnte jetzt hier eine Predigt machen, wo die katholische Kirche meiner Meinung nach irrt. Aber ich habe gelernt, wenn ein Mensch Jesus lieb hat und wenn ein Mensch Jesus im Herzen hat, dann mag er hier und da falsche Meinungen haben, wo ich auch widersprechen würde, wo ich auch gerne mit ihm diskutieren würde oder das auch getan habe. Aber er ist, ob es mir gefällt oder nicht, mein Bruder. Wenn er Vergebung in Jesus hat, ja, auch in der Ausbildung wurde mal der alte Heinrich Jochums, Direktor, lange Zeit Direktor der Evangelischen Gesellschaft und einer der Mitbegründer der FTA, also meiner Ausbildungsstätte, der wurde da zu einer bestimmten theologischen Richtung gefragt, was er denn von denen hält. Darauf kam in seinem dröhnenden Bass: Es sind meine Brüder, aber es sind irrende Brüder. Und in dieser Reihenfolge. Und er war jemand, der konnte schon recht haben. Also mit dem konnte man diskutieren, wenn man nicht seiner Meinung war. Der konnte das durchaus, ja. Aber in dieser Reihenfolge, es sind meine Brüder. Und in diesem Sinne geht auch Jesus hier, also wie gesagt, das war im Judentum, war das wirklich üblicher, besser. Man hat miteinander diskutiert, ohne sofort das Tischtuch zu zerschneiden. Und so geht Jesus also in diese Debatte, die dann über mehrere Runden geht. Deswegen, Jesus nimmt sich hier Zeit. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt, Jesus kennt die eigentliche Frage. Jesus kennt die Kernfrage. Jesus wartet nicht die Frage ab. Der Nikodemus ist noch bei seiner höflichen Einleitung. Wir wissen, dass du von Gott bist. Ich glaube, dass das ehrlich war. Das war jetzt nicht Honig ums Maul geschmiert. Ja, ich glaube schon, dass er das wirklich geglaubt hat. Aber der ist noch bei seiner Einleitung. Wir wissen, dass du von Gott bist, denn keiner kann die Dinge tun, die du tust. Es sei denn, Gott ist mit ihm. Und Jesus antwortet, du kannst nicht in den Himmel kommen, wenn du nicht von Neuem geboren wirst. Danach hat er überhaupt nicht gefragt. Der hat überhaupt noch keine Frage gestellt. Der hat eigentlich bis dahin nur festgestellt, du, Jesus, musst von Gott sein, sonst wäre das nicht möglich, was du tust. Und darauf, Jesus, du kommst nur in den Himmel, wenn. Das ist natürlich im zwischenmenschlichen Gespräch immer gefährlich, denn wir sind nicht Jesus. Wir wissen nicht immer schon im Voraus, welche Frage will der andere eigentlich stellen. Das kann Jesus auch mal schenken, ja. Kommt eine Frau auf mich zu und sagt, du predigst seit Wochen über Themen, die mich beschäftigen, über die ich aber mit niemandem rede. Ich hatte keine Ahnung. Ja, also manchmal macht Gott das, ja, dass wir Antworten geben, ohne dass wir überhaupt die Frage kennen. Ja, das ist dann aber Handeln des Heiligen Geistes, das hat nichts mit uns zu tun. Wenn ich Einfluss nehme, dann muss ich erst mal zuhören und muss mir die Frage erst mal anhören, denn ich bin nicht Jesus. Jesus brauchte das nicht, der konnte das so tun. Und er trifft ja ganz offensichtlich, denn Nikodemus steigt ja dann genau da ein und geht den Faden mit. Ja, also wir können auch mal raten. Manchmal hat man ja so ein Gefühl, worum es gehen könnte. Und wenn der andere dann so nicht auf den Punkt kommt, kann man ja mal, du kann sein, dass du darüber reden möchtest. Kann man ja mal machen. Allerdings sollten wir dann wachsam sein und wenn wir merken, wir haben nicht getroffen, dann sollten wir auch zurückrudern und nicht bei unserer Meinung bleiben, sondern dann eben wirklich wieder, spätestens dann fragen, worüber möchtest du denn reden? Was liegt dir auf dem Herzen? Was ist dein Anliegen? Jesus konnte hier anders einsteigen. Dann hat Jesus Geduld. Es sind ja 3 oder 4 Runden, wo Jesus immer noch mal versucht, das neu zu erklären. Denn Nikodemus braucht einfach seine Zeit. Und wir doch so oft auch. Mal ganz ehrlich, mal nehmen wir mal nur unsere Bekehrung. Wie viel Vorlauf hat es gebraucht, bis bei denen, die jetzt wirklich zum Glauben gekommen sind, der Groschen gefallen ist? Ja, also ich glaube, ich habe einmal in meinem ganzen Leben jemanden getroffen, der gesagt hat, ich bin einmal in der Jugendstunde gewesen und bin da zum Glauben gekommen. Ich habe gemerkt, die haben was, das will ich auch. Also ich habe schon manche solche Zeugnisse gelesen und so weiter. Da kenne ich ein paar mehr, ja, die gesagt haben, ich bin in die Evangelisation und das hat mich erwischt. Aber persönlich kennengelernt habe ich erst einen Menschen. Also wenn hier jemand sitzt, sitzt hier jemand, dem das so gegangen ist, das erste Mal in einer christlichen Veranstaltung und gleich zum Glauben gekommen? Hätte mich jetzt überrascht, aber ich lasse mich gerne überraschen. Also es hat sich niemand gemeldet für die, die weiter vorne sitzen. Das habe ich einmal erlebt. Meistens ist es ein Weg. Wir haben Zeit gebraucht, bis der Groschen fällt. Aber auch dann, ja, Dinge, die Gott in unserem Leben aufdeckt, wo Gott an uns handelt. Wie oft müssen wir manchmal Dinge hören, bis wir merken, ups, der meint ja mich. Ja, das gibt es ja auch manchmal so im normalen Menschlichen. Ja, da redet einer in einem Raum und plötzlich merke ich, oh, der redet ja mit mir. Aber das geht uns mit Gott ganz ähnlich. Ja? Also plötzlich merkt man, hier will Gott mir was sagen. Und in dem Moment fällt dann der Groschen und ich merke, oh, das hat er da schon gesagt, das hat er da schon gesagt, das hat er da schon gesagt. Aber ich habe es erst beim Sohn so vielen Mal gecheckt, dass ich gemeint bin und dass ich jetzt auch herausgefordert bin. Wie oft brauchen wir Zeit? Und Jesus hat diese Zeit. Oder er nimmt sie sich. Wir auch. Oder sind wir oft ungeduldig, wenn wir meinen, da ist einer, bei dem ist doch jetzt das und das, jetzt muss der doch mal, der muss das doch mal merken, da muss doch jetzt mal der Groschen fallen und merkt er denn nicht, dass das falsch ist, was er da macht und merkt er denn nicht, dass das sein Thema ist? Und erstens besteht bei uns immer noch die Gefahr, dass wir irren. Auch die gibt es ja noch. Aber selbst wenn wir Recht haben, haben wir die Geduld zu mit jemandem den Weg zu gehen, bis ja, der Heilige Geist an ihm handelt, bis bei ihm der Groschen fällt, bis bei ihm das sichtbar wird? Oder versuchen wir ganz oft Dinge zu erzwingen? Das ist eine Sache, die ich im Gesangsunterricht gelernt habe und die auf ganz, ganz vielen Punkten stimmt. Wenn wir Dinge erzwingen wollen, beim Singen also, indem wir massiv auf die Stimme drücken zum Beispiel, das geht fast immer schief. Also wenn mir jemand nach einer anderthalbstündigen Chorstunde sagt, ich kann jetzt nicht mehr singen, dann hat er was falsch gemacht, denn normalerweise ist man nach anderthalb Stunden perfekt eingesungen. Also nach 20 Minuten ist man eingesungen, aber nach anderthalb Stunden ist das dann nicht schlechter. Aber wenn ich Gewalt angewendet habe, gegen meine Stimme, oh, dann ist die natürlich nach anderthalb Stunden im Eimer. Meistens zum Glück nicht dauerhaft, das erholt sich auch wieder, aber erstmal habe ich dann irgendwie ein Problem. Deswegen gehen dann immer die Eukalyptusbonbons rum in den Chören und so weiter. Ja, aber eigentlich ist das ein Zeichen, dass man was falsch gemacht hat. Und das ist im geistlichen Leben genauso. Ich habe so viele Parallelen erlebt zwischen Singen und geistlichem Leben und das ist eine davon. Wenn wir Dinge erzwingen wollen, geht das fast immer schief. Egal, ob ich im eigenen Leben was erzwingen will, ich habe das jetzt erkannt und jetzt muss ich das umsetzen, bis heute Abend. Und dann darf mir da kein Fehler mehr passieren. Was kommt da raus? Ein furchtbar verkrampftes Christsein. Etwas mehr Lockerheit an der Stelle. Ja, wir sollen die Dinge umsetzen, die wir verstanden haben. Aber in der Beziehung und in der Abhängigkeit von Jesus und nicht mit Krampf und Kampf. Wie beim Singen manchmal. Und genauso ist es auch mit dem anderen. Ja, wenn Jesus den Nikodemus jetzt beim Kragen gepackt hätte, und du musst das jetzt kapieren, ja, wahrscheinlich wäre der gegangen, wenn er noch hätte gehen können. Aber Jesus hat Geduld. Das finde ich hier was ganz, ganz Wichtiges. Jesus akzeptiert die Grenzen. Und ja, für unser Thema ist natürlich wichtig, die Grenzen bei dem anderen, aber auch die Grenzen bei mir selber. Wo habe ich meine Grenzen hier? Und Jesus zeigt den Weg. Jesus sucht Bilder. Und er sucht auch ganz verschiedene Zugänge. Ja? Das erste Bild ist hier, dass er sagt, klar, du musst von Neuem geboren werden. Dann sagt der Nikodemus, geht nicht, bin viel zu groß, passt nicht mehr in den Leib meiner Mutter rein. Ja, geht nicht mehr. Wie soll das gehen? Dann sagt Jesus dieses Bild mit Wasser und Geist. Und der Geist weht, wo er will. Und hat dieses Bild mit drin. Dann geht Jesus dem immer wieder nach. Jesus nennt das Elend beim Namen. Ja, einerseits, ja, keiner kann in den Himmel kommen, wenn er das nicht erlebt. Und auch dann weiter unten, dieses ganze Theologische. Des Menschensohn ist gekommen zu retten. Ja, dazu muss ich natürlich ansprechen, dass jemand einen Retter braucht. Das ist also ganz witzig. Also meine Frau sagte jetzt nochmal, als wir in den 70er, 80er Jahren, da war eine unglaubliche Zukunftsgläubigkeit drin. Die also so alt sind wie wir oder älter, die wir kennen das vielleicht noch. Und es war richtig schwierig, wenn man mit Menschen über den Glauben reden wollte, den Leuten zu sagen, dass sie einen Retter brauchen. Heute kippt das langsam wieder. Ja? Die Menschen merken, wir sind gerade dabei, die Erde, auf der wir leben, zu ruinieren. Und plötzlich merken die Menschen wieder, wir brauchen in irgendeiner Weise einen Retter, einen, der uns aus dieser Situation rausholt. Jetzt muss ich euch leider die Illusion nehmen, weltweit wird es nicht Jesus sein, den die Menschen suchen, sondern weltweit wird es der Antichrist sein, der den Menschen diese Rettung verspricht und an den sie dann glauben werden. Aber wir haben an der Stelle trotzdem wieder einen Anknüpfungspunkt, dass wir sagen, die Welt geht den Bach runter. Und im Grunde sagt Jesus das hier. Er sagt es dem Theologen natürlich geistlich. Geistlich geht die Welt den Bach runter. Wir müssen vielleicht andere Anknüpfungspunkte finden. Ja, das ist die Frage, wo kann ich bei dem Menschen anknüpfen? Wo ist der Punkt, wo ich bei einem Menschen deutlich machen kann, dass er Hilfe braucht, dass er Rettung braucht? Und dann sagt Jesus, hat Jesus keine Scheu zu sagen, ich bin. Also hier sagt das nicht in den Worten, aber im Grunde sagt er hier ja auch schon, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater denn durch mich. Er sagt klipp und klar, der Menschensohn, und so redet er im Johannesevangelium ja von sich selber, der Menschensohn ist nicht gekommen, die Welt zu richten, sondern zu retten. Aber wer nicht an ihn glaubt, der ist schon gerichtet. So die ersten Schritte. Und dieses positive Einladen, das kriegen wir ja mitunter noch hin. Jesus ist die Hilfe, Jesus will dein Leben auf eine gute Spur bringen. Gerade wenn wir mit Menschen in der Krise zu tun haben, wir beten für dich. Jesus ist ein Helfer, Jesus ist ein Retter. Aber zu sagen, Jesus ist der einzige Retter, der dein Leben auf Kurs bringen kann. Und wenn du das nicht annimmst, dann bist du im Grunde schon gerichtet. Dann geht es gar nicht mehr drum, Endgericht und irgendwas, sondern wenn du das nicht annimmst, was Jesus dir anbietet, dann bist du eigentlich schon gerichtet. Und das eigentlich streicht Jesus noch, das lässt er weg. Wenn du das nicht annimmst, dann bist du gerichtet. Da kriege ich mit meiner Mentalität immer ein bisschen Probleme. Weil so knallhart, da treibt man den anderen doch in Widerstand. Und das stimmt auch in vielen Situationen. Aber es gibt einfach Situationen, da müssen Wahrheiten gesagt werden. Der Arzt kommt auch nicht drum rum, dem Patienten zu sagen, Sie haben eine potenziell tödliche Krankheit. Und wenn wir da jetzt nicht massiv einsteigen, dann werden Sie in einem halben Jahr nicht mehr auf dieser Erde unterwegs sein. Vielleicht verpackt das auch ein bisschen höflicher, aber letztendlich kommt er nicht drum rum, diese Botschaft rüberzubringen. Weil wer würde sich den Kopf aufsägen lassen und da oben drin rumschnippeln lassen, wenn das nicht wirklich nötig ist. Also muss der Arzt dem Patienten sagen, es ist nötig, es geht nicht anders. Und da geht es um ein paar Jahre Leben auf dieser Erde. Bei den Themen, die wir behandeln, geht es um die Ewigkeit. Das ist unendlich viel mehr. Und Jesus ist der Arzt. Wir sind ja nur die Assistenten. Aber manchmal müssen wir solche Dinge auch sagen. Und da rede ich jetzt nicht als der Experte zu denen, die das lernen müssen, sondern gerade weil ich sehr harmonieliebend bin, fällt mir das saumäßig schwer. Entschuldigung, wenn ich das mal so sage. Ich sage den Leuten viel lieber was, was ihnen angenehm ist, als ihnen zu sagen, du hast einen Hirntumor und den müssen wir rausschneiden. Ansonsten ist es vorbei. Aber der Hirntumor ist geistlich gesehen eigentlich noch harmlos gegenüber der Verlorenheit ohne Jesus. Und Jesus kommt auch mit diesem hochgebildeten Theologen letztendlich genau auf diesen Punkt und sagt ihm auch, du als Theologe, sagt ja einmal, du nennst dich Lehrer des Volkes und weißt nicht, wie das geht? Na, dann werde ich es dir mal erklären. Im Stil liebevoll und höflich und so weiter, keine Frage, aber in der Sache deutlich. Ja, also wir Menschen, wir neigen in der Regel von Natur aus zu einem Extrem. Entweder wir kommen mit dem Holzhammer daher, ich habe die Wahrheit und jeder, der nicht schnell genug zur Seite springt, kriegt es über den Kopf gezogen. Nicht mein Stil, habt ihr, denke ich, schon gemerkt. Das andere Extrem, das bin ich eher. Wir sind so lieb und nett, dass wir den Leuten eigentlich am liebsten gar nicht sagen würden, wie es um sich steht. Leider ist das genauso ungeistlich wie der Holzhammer. Also der Holzhammer ist nicht besser. Ja? Beides ist falsch. Sondern gerade wenn und weil ich den Menschen, der vor mir steht oder sitzt, liebe, muss ich ihm die Wahrheit sagen. Gerade weil mir dieser Mensch wichtig ist. Keiner würde sein Kind einfach auf die Straße rennen lassen, oh, mach du mal deine Erfahrungen. Sondern wir würden es entweder festhalten oder einen Schrei loslassen, wie ich das mal getan habe, oder was auch immer. Aber wir würden natürlich versuchen, das Kind daran zu hindern, auf die Straße zu laufen. Und keiner würde sagen, das war jetzt aber lieblos. Ja, oder wenn mich hier jemand fragt, wie komme ich von hier nach Leofels, und ich würde sagen, ach, weißt du kannst fahren, wie du willst. Wer bin ich denn, dass ich dir vorschreiben will, wie du fahren musst? Fahr einfach mal los und mach deine Erfahrungen. Irgendwann wirst du schon ankommen. Also wenn das jemand machen würde, würde ich sagen, zzzzt, der hat irgendwo ein Schräubchen nicht ganz fest. Aber im Geistlichen machen wir das. Oder wir hoffentlich nicht, aber im Geistlichen wird das gemacht. Ja, du kannst alle Wege führen letztendlich zu Gott. Und egal, ob du jetzt Christ oder Moslem oder Hindu bist, Hauptsache du glaubst an irgendwas und du wirst am Ende schon ankommen. Ja, also im ganz Weltlichen, wo es eigentlich um viel, viel weniger geht, wird keiner von uns so einen Blödsinn reden. Und da, wo es wirklich um Leben und Tod, um die Ewigkeit geht, da wird es gemacht. Jesus hat den Mut, deutlich zu werden, weil er weiß, worum es geht. Und weil er weiß, was die Konsequenzen sind. Und ich glaube, wir müssen das zusammenbringen. Nicht aus Rechthaberei sage ich die Wahrheit, dann sollte ich lieber die Klappe halten. Sondern weil mir der Mensch wichtig ist. Ich sage manchmal ein bisschen plakativ, du hast nur das Recht, einen anderen zu korrigieren, wenn du es vorher hinkriegst, ihn zu lieben. Du hast nur das Recht, den anderen zu korrigieren, wenn du es vorher hinkriegst, ihn zu lieben. Und dann aus dieser Liebe heraus trotzdem oder dann erst recht zu sagen, du, ich habe Angst, du kommst unter das Auto. Ja, was immer das jetzt heißt. Mir haben mal Leute, und ich habe es auch erst beim Dritten gecheckt, gesagt, dass ich meine Ehe gefährde an einer bestimmten Stelle. Dem Dritten habe ich es dann geglaubt. Und habe dann eben, ja, ohne diese Leute weiß ich nicht, ob wir heute noch verheiratet wären. Es war noch nichts passiert, aber ich war auf einem guten Weg dahin. Ohne die Menschen, die mir da geholfen haben, gesagt, pass auf, du kommst unter das Auto. Wäre ich wahrscheinlich unter das Auto gekommen. Vielleicht hätte Gott mir auch irgendwann ein Bein gestellt und hätte das verhindert, ich weiß es nicht. Aber die Wahrscheinlichkeit ist schon da. Aber allen dreien habe ich abgespürt, dass sie mich nicht abkanzeln wollten, dass sie nicht von oben runter kamen, sondern dass ich ihnen wichtig bin und sie genau deshalb was sagen und nicht aus Rechthaberei und nicht aus irgendwelchen anderen Gründen. Und das ist, glaube ich, ganz, ganz, ganz wichtig. Auch wenn wir so hart reingehen müssen, also an manchen Stellen habe ich ja, du bist Lehrer des Volkes und weißt das nicht, das ist ja eigentlich schon ein bisschen frech, oder? Dass so einem, also wir wissen, Nikodemus gehörte zum Hohen Rat, das wird uns an anderer Stelle später noch gesagt, das war einer der führenden Leute Israels. Der Hohe Rat bestand, glaube ich, aus 140 Leuten, das Synhedrium, und also er war einer der 140 wichtigsten Leute in Israel. Und Jesus sagt, du hast überhaupt keine Ahnung. Das Entscheidende weißt du nicht. Manchmal muss das sein. Aber das kann nur gut gehen, wenn ich den anderen wirklich auch liebe. Das ist keine Garantie, dass es gut geht, wenn ich ihn liebe. Aber wenn ich ihn nicht liebe, wird es zu 99% vor die Wand gehen. Und ich hätte beinahe gesagt, und er hat auch noch recht, wenn er mich dann auflaufen lässt. Sondern nur, wenn ich den anderen wirklich liebe und dann in Liebe meinen Finger auf die Wunde lege. Und auch wenn ich weiß, dass es wehtun wird, aber ich weiß auch, es muss sein. Und dann kann ich etwas sagen. Dann kann ich etwas tun. Und jetzt könnten wir die Schleife wieder von vorne anfangen. Aber bitte mit Geduld. Nicht meinen, ich sage das einmal und dann ist das geregelt. Ich sage das einmal, dann hat das begriffen und dann wird das umsetzen. Das sind Wege. Leute, denkt doch mal dran, wo ihr Veränderungen in eurem Leben umgesetzt habt, was das für ein Weg gewesen ist. Meint ihr, die anderen wären immer schneller? Und deshalb, ja, möchte ich aus diesem Gespräch das erstmal lernen. Wie gesagt, es lohnt sich absolut, diesen Text mal zu lesen unter dem Aspekt der theologischen Aussagen, die Jesus hier macht. Ich habe sie ja jetzt nur ganz am Rande mal gestreift. Aber ich möchte jetzt erstmal lernen von Jesus, wie er mit dem Nikodemus umgegangen ist. Und das heißt ja genauso, wenn du oder wenn wir mal wieder auf der Leitung stehen, dann hat Jesus dieselbe Geduld, die er mit dem Nikodemus hatte, auch mit dir und mit mir. Also lasst uns auch miteinander Geduld haben an dieser Stelle. Und Geduld haben heißt nicht Klappe halten. Habt ihr das mitgekriegt? Jesus wird sehr deutlich und packt trotzdem nicht den Hammer aus. Und man könnte am Ende, man erfährt ja nichts mehr über die Reaktion des Nikodemus. Also das stört mich manchmal in der Bibel, dass wir nicht gesagt kriegen, wie die Geschichten ausgegangen sind. Darf man das sagen als Pastor, dass einen was an der Bibel stört? Ich wäre manchmal so neugierig und würde gerne wissen, wie die Kiste ausgegangen ist. Ja, der junge Mann, der weggeht, ja, als Jesus sagt, geh hin, verkaufe alles, was du hast und gib's dem Armen und dann komm und folge mir nach. In dem Moment geht er, aber ist er später noch zum Glauben gekommen oder nicht? Wenn es jemand weiß, bitte melden. Ich würde es gerne wissen. Oder hier genauso, ja? Klar, wir wissen, der Nikodemus ist noch zweimal später wieder aufgetaucht und sehr wahrscheinlich, er war ja sogar einer von den beiden, die Jesus vom Kreuz genommen haben. Also sehr wahrscheinlich hat das irgendwann gecheckt. Aber sicher wissen wir es nicht. Und so sind so viele Dinge, die wir gerne wüssten oder ich jedenfalls gerne wüsste und die Bibel sagt sie uns nicht so genau. Aber eigentlich müssen wir es auch gar nicht wissen. Was wir wissen müssen, ist, dass Jesus dem Nikodemus jede Chance gibt. Und das möchte ich von ihm lernen. Dass ich alles tue, was nötig ist, damit Menschen die Chance haben, mit Jesus klarzukommen, mit Jesus ins Reine zu kommen, ihr Leben einen Schritt weiterzubringen. Ob sie es dann tun, geht mich gar nichts mehr an. Ist nicht meine Verantwortung. Und ja, bis hin, das muss ich auch nicht wissen. Lasst uns von Jesus lernen und entsprechend miteinander leben. Lasst uns beten. Herr, ich danke dir von ganzem Herzen dafür, wie du mit dem Nikodemus umgegangen bist. Das ist so gut, das ist so wohltuend. Und darin wird auch deine Liebe so deutlich. Und ich möchte dich bitten, dass du uns das auch schenkst, dass wir liebevoll und deutlich miteinander umgehen. Dass wir deine Liebe aneinander weitergeben, aber eben genau so und aus Liebe heraus dann auch Wahrheit reden und Wahrheit leben. Amen.